akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
Hallo.
Hey, Julia.
Oh. Oh.
Hallo Julia Bamberg.
Hallo Julia Köhn.
Ja, ihr hört, wir sind wieder nicht im selben Raum, sonst wäre dieses Malheur gerade gar nicht passiert.
Ich dachte, das würdest du drauf lassen.
Na klar.
Okay, dann haben wir jetzt mal eine richtig verkackte Begrüßung.
Mensch.
Das ist doch auch mal schön.
Gut. Hey Julia Bamberg, wie geht's dir denn?
Mir geht's ganz gut. Ich fühle mich wie ein Spiegelei in einer Pfanne. Mhm. Ja. Weil hier in meiner Dachgeschosswohnung seit Tagen, Wochen so knackige 28 bis 31 Grad herrschen.
Angenehm.
Ich habe mir jetzt mittlerweile einen Handventilator besorgt. Ich kann ja mal, so hört er sich an. Er ist jetzt nicht an in diesem Augenblick. Und ja, auch das Fenster ist zu, nachdem ja letztes Mal so ein Autobahngeräusch immer zu hören war. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch einen kleinen Turmventilator gekauft. Weil es wirklich warm ist und die armen Katzen, die hängen ja auch in den Seilen.
Oh, oh, oh. Mhm. Also ich befinde mich ja auch in der Dachgeschosswohnung, aber erstmal ist es in Bremen, glaube ich, immer so um die 3 bis 5 Grad kälter als in Berlin.
13 bis 15 Grad im Sommer.
Ich würde sagen, das stimmt nicht. Also es sind schon, glaube ich, so 25 bis 27 Grad heute.
Ja.
Keine Ahnung, ist jetzt gefühlt. Wir sind übrigens hier am Aufzeichnen an einem Donnerstag, an einem Sonntag. Noch ein bisschen durcheinander.
Was geht denn in deinem Hirn hier?
Oh, dö.
Donnerstag, Sonntag, hallo. Alles the same.
Genau, und also bei mir geht es zumindest in der Dachgeschosswohnung. Ist aber auch ein bisschen dunkler hier. Aber ich wollte dich noch fragen, als du vom Spiegelei gesprochen hast, ist das die Lieblingszubereitungsweise vom Ei für dich?
Von einem Ei? Nee, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe keine so richtige Lieblingszubereitung. Das wechselt immer. Manchmal mag ich, also ich esse jetzt nicht viele Eier. Aber wenn, dann weiß ich nicht. Ich mag mal hart gekocht, dann mal so Mitte. Mal mag ich Spiegelei, wenn es nicht verkackt. Weil mein letztes Spiegelei habe ich auch so richtig verkackt. Das ist einfach so ein ganzer Schmonz. Nicht mal, dass das Eigelb noch so da ist. War einfach alles so schon irgendwie kaputt.
Na toll.
Keine Ahnung.
Nee.
Dann habe ich aber auch kein Rührei hingekriegt, weil es dann zu schnell in der heißen Pfanne war. Rührei auch ganz lecker. Und pochiertes Ei, wenn man es hinkriegt, auch nicht schlecht.
Das habe ich noch niemals selber gemacht.
Doch. Ich habe dir das mal selber gemacht.
Ja?
Ich war mal dabei. Ja,
ah,
ja.
Guck mal an.
Das ist das, was man da so in so heißes Wasser legt. Genau.
Ja,
das war nicht schön, aber anscheinend ist es nicht hängen geblieben, dass ich dir sowas Spezielles mal zubereitet habe.
Oh, I'm sorry. Da muss ich nochmal gleich nach dieser Aufzeichnung in mich gehen und drüber nachdenken, wann das war.
Das habe ich sogar bei dir zubereitet, als ich bei dir zu Gast war, als ich noch quasi pendelte zwischen Berlin und Bremen. Da habe ich dir das mal zubereitet.
Oh mein Gott.
Ja. Pochiertes Ei. Tja, jetzt wisst ihr das auch. Ja. Ansonsten haben wir zu vermelden, haben wir was wirklich sehr Trauriges zu vermelden. Das wird ein pride-loses Jahr. 2004, also zumindest für mich. Ich kann an keinem einzigen Pride-Tag, weil heute Sonntag, auch wieder Full Disclosure, es ist der Tag des Prides in Köln. Wo gerade sehr viele Menschen sind und das quasi feiern und begehen und protestieren. Dann haben wir hier auch noch Motzstraßenfest in Berlin, auch quasi, ist ja immer so traditionell, bevor der Pride in Berlin startet, der ist nächste Woche auch nicht da. Mensch, also dieses Jahr wirklich schlecht geplant.
Traurig. Ich bin möglicherweise beim CSD in Bremen dabei. Im Moment sieht es ganz gut aus. Ich wollte eigentlich in der letzten Woche in Kiel sein beim CSD und dann hat mich aber eine Corona-Infektion davon abgehalten, sodass ich das
dieses Wochenende dahin gerafft.
Ich habe gesagt, davon abgehalten.
Nein, ich sage aber, dass deine Corona-Erkrankung das Wochenende dahin gerafft hat.
Das
stimmt,
das Wochenende hat es auf jeden Fall dahin gerafft. Ja, und stattdessen habe ich dann in der Wohnung rumgehangen.
Jetzt bist du wieder fit?
Jetzt bin ich wieder fit. Ich war eigentlich auch während der Erkrankung schon fit, relativ. Wollte aber niemanden anstecken und deswegen, habe ich mich mal ein bisschen zurückgezogen und darunter hat dann auch dieser CSD-Besuch dann gelitten. Deswegen hoffe ich umso mehr, dass Bremen klappt.
Ja, dann drücke ich mal alle Däumchen, dass das wirklich funktioniert.
Und vielleicht sehen wir bei einem dieser CSDs eine Person mehr in diesem Jahr, einen Promi mehr.
Wir haben nämlich Zuwachs bekommen. Also zumindest wissen wir jetzt öffentlich davon, dass wir Zuwachs bekommen haben, weil anscheinend ist das ja schon länger ein offenes Geheimnis gewesen, zumindest in der Community. Herzlich willkommen hier bei uns,
Ralf Schumacher.
Klasse. Kann man nochmal klatschen? Das war das. Hast du zweimal in die Hände geklatscht?
Nee, ich klatsche die ganze Zeit. Das war jetzt bestimmt 10 Sekunden durch.
Ah, okay, ich habe es hier nicht gehört. Vielleicht habt ihr es gehört. Ja, das war so ein großes Gossip-Thema jetzt vor.
Voll.
Ja, eine Woche ist es jetzt her. Genau eine Woche sozusagen.
Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das zuerst gesehen habe. Irgendwer hat es in seiner Story geteilt.
Das weißt du nicht mehr?
Ich weiß es nicht mehr. Sag, wo hast du es zum ersten zu und
das
erstmal?
Ich hab's, das war ganz, ganz interessant. Ich habe eigentlich, also das soziale Medium meiner Wahl ist meistens Instagram. Das ist da, wo ich am meisten abhänge. Ich gucke ab und zu noch bei den anderen rein. Ganz, ganz selten noch bei Facebook, weil da, also ich benutze das nicht mehr für mich selber. Manchmal gucke ich rein, weil da halt Leute sind, die sonst nirgendwo anders sind und da checke ich halt ab und zu mal irgendwie meine Katzenzüchterin oder sowas. Naja, aber trotzdem folgt man ja noch den Leuten, denen man irgendwann mal gefolgt ist und ich habe irgendwann mal bei Nina Queer gefällt mir geklickt und ich weiß nicht, ob ihr Nina Queer kennt, die ist hier in Berlin eine relativ bekannte Drag Queen. Sie ist aber auch nicht so ganz unumstritten, weil sie schon, ich sag mal, so ein paar polarisierende oder heikle Aussagen getätigt hat, wo man sagen kann, nicht so cool. Ging so ein bisschen in die rassistische Richtung und ach Mensch, und so viele Ausländer und dies, das. Also ich will sie jetzt nicht in irgendeine Ecke stellen, aber es waren nun mal Aussagen, die ich problematisch finde. Ich bin ihr aber nie irgendwie offiziell entfolgt. Und dann sehe ich dieses Posting von Ralf Schumacher und so und Nina Queer hat darunter geschrieben, Mensch, endlich einer von uns oder irgendwie sowas. Und ich so, Ralf Schumacher, was schreibt die da wieder für einen Müll, so ein Quatsch? Naja, und war kein Quatsch.
Hat sie recht mitgehabt, genau. Ja, ja. Aber das ist schon interessant, wie du das gerade gefragt hast. Weißt du nicht mehr, wo du das erste Mal gesehen hast? Also bedeutet das ja schon für dich, dass das ein Meilenstein ist, oder?
Das war sowas, wo ich dachte so, nee. Never ever. Ja. Das war wirklich mein erster Gedanke, dass, was schreibt die denn da wieder für ein Mist? Weil sie schreibt doch öfter so, sowas, ach, guck mal hier und hat auch schon geschrieben, Mensch, hier in der österreichischen Fußballnationalmannschaft, da ist auf jeden Fall ein schwuler Spieler dabei. Sie hat den nicht, also hat nicht gesagt, wer, aber ich hatte was mit dem und so. Deswegen dachte ich so, genau, Ralf Schumacher, sicherlich.
Ja.
Ja, und deswegen, weil er einfach, das ist genauso wie beim Fußball, dass man halt einfach denkt, da gibt es keine queeren Menschen anscheinend. Ja. Also zumindest im männlichen Fußball.
Ist so, man rechnet damit nicht, weil das so ein aufgeladener Sport ist. Erstmal so, also ich kann mich daran erinnern, Formel 1 war immer so dieser, in den 2000ern war das, oder in den 90ern auch, da hat das ja so einen riesen Hype gehabt. Das war immer so ein richtiges Sonntagsprogramm, dann irgendwie sich Formel 1 reinzuziehen. Ich weiß gar nicht, wie die Quoten so waren, so Ende der 90er, Anfang 2000, aber es muss so krass gewesen sein. Einer der größten, also so die größten Stars mit dem größtmöglichen Gehalt wahrscheinlich, der irgendwie millionenschwere Autos irgendwie in rasender Geschwindigkeit fahren. und man sich einfach das so hypnotisierend irgendwie dann vorm Fernseher so ansieht.
Ganz immer so langweilig.
Ja, es gibt ja irgendwie, aber anscheinend gibt es ja Leute, die einfach richtig mitfiebern und es fließt einfach so viel Geld und das sind halt Leute, die so in dieser Formel 1 fahren. Ich meine, jeder kennt ja diese Namen von uns. Also Michael und Ralf Schumacher sind halt so ganz vorne mit dabei, vor allem in Deutschland. Ich glaube, die Bekanntheit ist halt von den beiden und halt eben auch von Ralf Schumacher so verdammt hoch. Und ich glaube, deswegen ist das was, bei dem man denkt, niemals im Leben, also dass das so deine Reaktion war. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach so eine, da wirkt dieses Tabu, was ja so in so einem männlich aufgeladenen Sport wie Formel 1, so schnelle Karren, dann bis 2018 noch so heiße Ladies, Boxenluder, das ist so konträr, dass dann einfach ein Typ dabei ist, der eigentlich gar nicht, also wo ein Klischee halt fehlt, so nämlich dieses so, geil Titten, dass das irgendwie dann nicht dazu passt.
Für mich ist Formel 1 noch krass männlicher und so hypermännlich geprägt geprägter als Fußball. Wirklich auch so, weil so das waren noch immer Männer, die so Kai Ebel war ja so der Reporter, der da immer in diesen Boxengassen war. Es waren immer Männer. Dann war doch auch Heidi Klum hier mit, ich habe leider vergessen, wie der Manager heißt, zusammen.
Flavio Briatore.
Genau. Und also wir können ja, obwohl wir uns nicht für diesen Sport interessieren, du sagst, es war so ein mega Hype, 90er, 2000er. Also ich kenne noch so Fernando Alonso.
Kimi Räikkönen.
Ja, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton. Also man kennt so ein paar Namen, selbst wenn man sich irgendwie damit nicht, also wenn man sich dafür nicht mal interessiert hat. Ja, und dann diese, genau, du sagst es, dieses ekelhafte Boxenluder. Was ist das schon für, also was ist das schon für ein Wort? Da werden einfach irgendwelche hotten Girls da als Schmuck dahingestellt. So, und oder auch bei der Siegerehrung standen ja auch immer wenig bekleidete Girls, also neben diesem Podest. Außerdem dann noch dieses wahnsinnige, riesige Champagnerflaschen werden geschüttelt, bis es spritzt. Leute.
Das Interessante
ist, geht's noch männlicher.
Wirklich, diese Symbole sind da schon, also alles davon, von diesen schnellen Karren zu dem, dass da irgendwie so Frauen auf dem Tablett so serviert werden und da so schmückendes Beiwerk sind, bis hin zu diesen Typen, die dann da auf den Ding stehen und sich gegenseitig da mit Champagner begießen. Und mit Champagner sowas wie, was war halt sau teuer, sind diese Flaschen überdimensional groß und einfach denkt so, ich fick, also ich gebe einen Scheiß auf alles.
Ja, das ist ja schon, das hat ja schon einfach was mit Fick. Weil es ja auch was
ich
wie
ficke
so
alles,
Ejakulation.
Ich scheiß auf alles. Ja, das habe ich schon verstanden, wie du das meintest. Ich glaube, die anderen auch.
Echt,
aber,
Mensch?
Meinst nicht. Und genau, und deswegen hat das einen richtig krassen Impact, wenn da so jemand ist wie Ralf Schumacher, der, ich schaue mal gerade auf seinem Account, der 275.000 FollowerInnen hat. Seine Karriere ist ja beendet als Formel-1-Fahrer, aber er ist halt immer trotzdem noch bei Sky Sport als Experte dabei, ist immer noch in den Medien und halt so ein Celebrity einfach, die man immer, also unwiderruflich mit diesem Sport verbinden wird.
Und vor allem ist Ralf Schumacher ja wirklich, also er konnte einfach seinem großen Bruder also nicht so richtig nacheifern. Er war ja nie so wahnsinnig erfolgreich und trotzdem ist er immer noch geschätzt Millionär und der hat auf jeden Fall ausgesorgt. Das heißt ja auch, das ist wirklich ein Sport, selbst wenn du jetzt nicht so erfolgreich bist, wie Michael Schumacher es war. Also, ne?
Naja, und das ist ja schon super superlativ. Ich weiß nicht, wie oft er irgendwie so Weltmeister geworden ist und so, dass du das irgendwie an zwei Händen abzählen kannst, wie oft Ralf Schumacher Grand Prix gewonnen hat, ist ja trotzdem noch, nur weil du halt die Superlative nicht erreicht hast, trotzdem kein Zeichen für keinen Erfolg. Und deswegen ist es halt mega krass. Ich habe jetzt mir gerade nochmal das Posting angesehen für alle, die es verpasst haben.
Ja.
Hat am 14. Juli, hast du schon gesagt, hat er gepostet, abends war das, ich habe das abends auf jeden Fall gelesen, das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann und man sieht da einen Sonnenuntergang und da steht er und daneben steht ganz offensichtlich eine männlich gelesene Person. Das Interessante ist, dass Carmen Geiss die erste war, die gesagt hat, ach Mensch, dir und Etienne, alles Gute, so man weiß jetzt also auch, der Mann heißt Etienne. Und mittlerweile hat dieses Posting knapp 32.000 Kommentare. Wenn ich jetzt schaue, wenn ich mir die Likes angucke, ich sehe die selber nicht, wie viele das sind,
ja,
aber es sind, ich glaube, so gut, also ganz, ganz viele Personen, so ich würde sagen, so ein Drittel der Personen, denen ich folge, hat das geliked. Also es hat eine krasse Reichweite, dieses Posting.
Und es hat auch wirklich einen Impact. Also seine, ich sag mal, Kollegen aus der Formel 1 haben sich erstmal so ein bisschen bedeckt gehalten. Also die waren jetzt nicht ganz vorne mit dabei, die irgendwas geschrieben haben. Ganz süß ist auch noch, wie man das ja anscheinend so als öffentliche Person macht. Für mich als so Normalo ist das so komisch, dass man sozusagen bei seinen Eltern kommentieren würde. Aber trotzdem ist es auch noch super, super wichtig, dass sein Sohn David Schumacher halt auch drunter geschrieben hat, so, ich finde es total toll, dass du das machst und ich wünsche dir, dass du glücklich bist, egal ob mit Mann oder Frau, und ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche dir alles Gute. Ist ja super. Also, voll. Wenn der Sohn auch so öffentlich dahinter steht und ich meine, das müssen die ja wirklich schon ewig wissen im internen Kreis.
Ja.
Ne?
Ja, davon gehe ich auch aus.
Und
dass das nicht erst seit 2 Jahren so ist.
Wahrscheinlich ist es schon so, das hat ein queerer Journalist und LGBTQIA-Plus-Aktivist im Interview mit der FAZ gesagt, dass Ralf Schumacher ging es irgendwie, also das ist sogar ein Zitat, was da, ich glaube, Ralf ging es nicht darum zu sagen, dass er schwul ist, sondern dieser Matt Bischoff glaubt, dass er einfach abgewartet hat, den richtigen Zeitpunkt, wo er in einer gefestigten Beziehung ist, wo er sich wohlfühlt, wo er geliebt ist, dass er das dann einfach jetzt so raushaut. Mhm. Und es war ja nicht mal so, also da, ich finde immer dieses Wort Outing, er hat sich ja nicht mal geoutet. Es war ja im Sinn, also eigentlich war es ja Carmen Geiss, die ihn geoutet hat, weil die das ihn, war ja die, noch sehr unverfänglich.
Er hat einfach nur, ja. Eigentlich schon. Also und also ein Outing ist ja eigentlich auch, wenn das durch eine andere Person geschieht. Also jemand outet dich. Für ihn ist es ja ein Coming Out. Also dieses, man kann das Posting schon verstehen als Coming Out, so wenn man, aber eigentlich ist es Interpretationssache. Denn,
er hat nicht gesagt, ich bin schwul.
Schreibt einfach nur, wenn man den richtigen Partner an der Seite hat. Genau, ja, genau. Es ist einfach nur eigentlich ein vorsichtiges Coming Out, so relativ vorsichtig, aber es ist, ja, weil sie da quasi noch so nachgeholfen hat, wahrscheinlich, ja, das wird ziemlich sicher auch so abgesprochen gewesen sein. Also die wusste das ja, die hatte ja sofort, dann hat dann auch ziemlich bald irgendwie ein anderes Foto von, wo sie dann auch mit drauf war von den dreien.
Das
wird so abgesprochen gewesen sein, dass sie dann nochmal, und er hat das dann wiederum repostet, was sie gepostet hat, also beziehungsweise in einer Story dann gehabt. Also das ist auf jeden Fall, war das ein kleiner Clou von beiden, und das finde ich ganz interessant, und so kann das helfen, und finde ich, haben sie dann clever gelöst, weil die hat auch eine krasse Reichweite. Du weißt, dass die Leute, die irgendwie, kann man ja irgendwie auch von halten, was man will, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die Carmen Geiss folgen, jetzt nicht gerade homophobe Arschlöcher sind. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz guten Auftrieb irgendwie auch noch dazu
gegeben hat. Ja, und vor allem, weil dann tatsächlich auch ein paar Tage später haben sich ja dann auch eben Kollegen gemeldet, und es gab eigentlich nur Glückwünsche. Und immer, also sowas wie, Mensch, endlich ist mal jemand da. Und der Einzige, es sind, glaube ich, zwei, die so ein bisschen aufgefallen sind, die nicht durch Nicht-Aktivismus
Beifall klatschen.
Ich meine so generell, so dass es gab, also an welche Formel-1-Fahrer erinnerst du dich, die sich mal für eine gute Sache eingesetzt haben? Da erinnere ich mich an Sebastian Vettel, der auch zum Beispiel eben in, ich weiß jetzt nicht, wo es war, ob es Abu Dhabi war oder Bahrain, der so ein Love is Love T-Shirt mit Regenbogen getragen hat oder auch Schuhe mit kleinen Regenbogenflaggen, der sich immer positioniert hat. Ich glaube, Lewis Hamilton hat sich auch so ein bisschen positioniert, aber alle anderen, zumindest nicht mehr bekannt. Jo, nicht mehr
kein
bekannt.
Thema, ne?
Wenn ich da Unrecht tue, dann schreibt das gerne, aber ich habe nichts mitbekommen.
Ja, es ist, ich habe gerade gesehen, das war vor nicht mal einem Monat, Lewis Hamilton proudly wears LGBTQ+ Pride Flag on Helmet. Also, und zwar in Katar war das sogar. Also er hat sich auf jeden Fall.
Genau, und Sebastian Vettel ist auch 2021 auf die Knie gegangen, so als zur Solidarität zu Black Lives Matters und eben Same Love Shirt, Regenbogenfarben, dazu Regenbogenmaske. Also Der ist ja auch ausgestiegen, weil er, also Sebastian Vettel, weil er irgendwie mit diesem ganzen Zirkus nicht mehr konform war, weil ihm das, weil das moralisch, weil er sich damit nicht mehr identifiziert hat. Auch krass eigentlich, ne?
Das ist natürlich, ja, das ist auf jeden Fall ein glaubwürdiger Schritt, so irgendwie das dann zu entscheiden und nicht einfach nur so Shirts zu tragen, sondern dann auch zu sagen, also wenn das das System ist, dann möchte ich darin nicht mit Sportler sein. Und ja, also was ich ganz interessant finde und was wir da auch nicht verschweigen sollten, ist natürlich die Cora Schumacher, die dann auch noch eine Rolle spielt, ne? Also die Ex-Frau.
Das ist noch die Frage, ne? Also das werden wir nie rausfinden, das ist seine persönliche Sache. Das geht uns alle auch wirklich gar nichts an. Aber natürlich wäre es spannend zu wissen, ob Ralf tatsächlich schon immer wusste, was Sache ist und Cora sozusagen ja so eine Frau war, die man halt dann vorzeigt, weil man halt irgendwann heiraten muss. Oder ob er halt einfach später rausgefunden hat, dass er, dass er auf Männer steht. Weiß man nicht.
Oder dass er es schon wusste, aber das nicht länger unterdrücken konnte. So.
Genau.
Denn das entwickelt sich ja auch so im Laufe deines Lebens, wenn dir irgendwie Dinge bewusster und wichtiger werden. Ja, und das ist das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, nachdem ich hier so ein bisschen Gossip recherchiert habe, war, dass Cora Schumacher ein Posting geliked hat, einen Kommentar von auch einer Instagram-Userin, die geschrieben hat, mein Herz weint für dich so ungefähr und ich wünsche dir nur, das ist ja eine ganz schreckliche Situation gerade so ungefähr und ich wünsche dir nur das Beste. Und den hat sie geliked, diesen Kommentar, das war die erste Reaktion jetzt von ihr. Also ist natürlich, ja, man weiß wirklich nicht, wie viel abgesprochen war, wie viel sie miteinander irgendwie ausgemacht haben, wie die Kommunikation war. Ist natürlich auch eine richtig harte Situation dann, wenn du denkst, dass das eine Lüge gewesen sein könnte. Und das ist eine Sache zwischen den beiden. Finde ich nur nochmal wichtig zu erwähnen, dass es da natürlich auch irgendwie dann auch noch eine andere Person gibt, die natürlich da auch enttäuscht wurde.
Ja, klar. Der Fokus schreibt, dass sie schweigt, also sie hat sich tatsächlich noch nicht geäußert. Einzige Reaktion bisher, Herzen, mit denen sie Aussagen wie, mein Gott, ja genau, mir ist nach Weinen zumute, am liebsten würde ich dich jetzt ganz fest umarmen. Man hat dir so viel Leid zugefügt, keine andere hätte das so mitgemacht und auf sich genommen. Das impliziert natürlich auch so ein paar Sachen, aber das ist Spekulatius, ne? Also
ja, das ist auch irgendwie, es gibt auch so Stimmen dazu, hey, schaut euch das nochmal an, als sie im Dschungelcamp war, da hat sie auch schon so Dinge durchblicken lassen, so über die Scheidung, aber ey.
Ja, es ist zumindest schön, dass es jetzt nicht noch irgendwie eine öffentliche Schlammschlacht oder sowas gibt, weil das muss ja dann auch nicht sein, vor allem sind die ja schon lange getrennt und auseinander, ne?
Ja, genau, ich weiß gar nicht, geschieden seit 2015 und anscheinend davor schon nicht mehr zusammengelebt. Weiß man auch nicht, unter welchen Umständen das irgendwie so passiert ist. Aber es ist irgendwie für mich, finde ich, ein nachvollziehbarer Schritt, irgendwann dieses Coming-out zu haben. Das haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. So die Menschen, die irgendwie sagen, warum geht ihr damit hausieren? Und ja, ich oute mich doch auch nicht als heterosexuell. Es ist ja nun mal was ganz anderes, wenn angenommen wird, dass du hetero bist, dann musst du immer wieder das erklären. Ich habe da noch mal ganz beispielhaft gelesen, wie das bei Hitzelsberger lief. Der hat das ja immer wieder so erklärt. Und wenn er zum Beispiel allein irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen aufgetaucht ist und immer wieder diese Frage kam, wirklich immer, wo ist denn deine weibliche Begleitung? Gibt es da nicht jemanden an deiner Seite? Und du musst das wieder und wieder durchziehen. Und irgendwann musst du, also entweder du machst das dann so dumm in so einem Moment, wo dich jemand fragt, wo ist denn deine Begleitung? Ja, also der ist zu Hause und guckt zu. Oder ich traue mich nicht, weil Homosexualität immer noch so ein Tabu ist. Also das hätte er natürlich machen können, aber das ist ja Quatsch. Du machst das ja nicht plötzlich so nebenbei. Also und deswegen ist das wichtig, um zu zeigen, ach guck mal, auch diese Menschen gibt es so in so einem Profisport, wo einfach Millionen, Milliarden fließen. Dass es so wichtig ist, dass du in so einem Formel-1-Sport jemanden hast, der offenbar schon seit mehreren Jahren und vielleicht auch noch als Profi und in Profizeiten schon schwul war, aber das nicht nach außen, das nicht zeigen wollte oder sich nicht getraut hat. Aber es ist ein ganz großes Zeichen, finde ich, und eine ganz mutige Sache, denn bei jemandem, der so bekannt ist, glaube ich, wird das einen Einfluss haben auf andere. Also ich sehe das schon, das ist auf jeden Fall eine weitere Figur irgendwie unter den geouteten Spielern jetzt, können wir ungendern, unter den Spielern. Das wird, glaube ich, das ist ein ganz positives Zeichen.
Ich habe noch so einen kleinen Exkurs. Also man könnte ja meinen, Ralf Schumacher sei jetzt der wirklich allererste queere Rennfahrer, aber so sieht es tatsächlich nicht aus. Also in der Geschichte der Formel 1, die gibt es ja seit 1950, gibt es fast 1000 Fahrer und Ralf Schumacher ist der vierte, von dem wir jetzt wissen, dass er schwul oder zumindest bisexuell ist. Und der erste war tatsächlich Nicha Cabral. Cabral, das ist ein Portugiese, der ist in den frühen 60er Jahren gefahren. Der hat sich in seiner aktiven Zeit nie geoutet und das hat wirklich ganz, ganz lange gedauert. Der war irgendwie 75 Jahre, als er mal öffentlich gesagt hat, dass er bisexuell ist und ist mit 86 gestorben. Also wer weiß, ob er, wie lange er das auch mit sich rumgetragen hat oder ob er es erst spät gemerkt hat oder erst spät gedacht hat, okay, jetzt muss ich dann doch damit an die Öffentlichkeit. Dann gab es noch einen, der ist ein Engländer, der hieß Mike Beutler. Also das war so ein offenes Geheimnis. Aber alle haben es irgendwie verschwiegen, weil, ne, das ist ja, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, so ein richtiger Macho-Motorsport. Der ist an AIDS erkrankt und 1988 in Kalifornien gestorben. Der ist nur 48 Jahre alt geworden. Und dann irgendwie so für mich so noch das schönste Beispiel, die dritte und letzte war Lella Lombardi. Das war eine der wenigen Frauen, die es in der Formel 1 jemals gab. Und die hat tatsächlich ihre Partnerin zu den Rennen mitgebracht. Und das war 1976. Krass, ne?
Oh Gott, ja. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ja. Eine Frau und die war dann die erfolgreichste Frau in der Formel 1 war auch noch offen queer. Wie cool ist das denn? Dann musste ich
und vor allem in den 70ern gefahren, also seitdem.
Und dann habe ich mich gefragt, okay, stimmt eigentlich? Ich habe noch nie mitbekommen, dass in der Formel 1 jemals eine Frau gefahren ist, aber anscheinend war es ja so. Und es gab in der kompletten Geschichte bis heute 5 Rennfahrerinnen, die mindestens an einem Grand Prix teilgenommen haben, wobei sich nur 2 von denen jemals qualifizieren konnten und somit ein Rennen gefahren sind.
Was? Okay, das habe ich auch niemals mitbekommen. Mhm. Ich dachte auch einfach, das ist so, dass da nur Männer gegeneinander fahren, ehrlich gesagt.
Da müssen wir vielleicht auch mal könnten wir mal eine eigene Folge drum machen. Vor allem natürlich ist, ich weiß auch nicht, ob sie Lella ausgesprochen wird oder ob das anders ausgesprochen wird. Sie war auch nicht die Erste. Die erste Frau, der das gelungen ist, war Maria Teresa de Filippis. Die hat es 1958 das erste Mal versucht, aber ist an der Qualifikation gescheitert beim Grand Prix in Belgien. Im selben Jahr hat sie es geschafft und ging dann an den Start. Und 2 weitere Rennen in Portugal und Italien sind dann noch gefolgt und das war es dann auch. Dann eben kam die Frau, die an den meisten Grand Prix teilgenommen hat, das war eben Lella Lombardi. Mit 17 Nennungen und 12 Rennstarts und sie ist bis heute auch die einzige, die in der Weltmeisterschaft überhaupt Punkte sammeln konnte, beim Grand Prix in Spanien 1975. Dann hat es ein Jahr später, 1976, die Britin Davina Galica versucht, beim Grand Prix von Großbritannien sich zu qualifizieren. Das ist damit der einzige Formel 1 Grand Prix, bei dem mehrere Fahrerinnen antreten. Ne, weil ja da noch die andere dabei war. Aber weder Lombardi noch Galica oder Galiza haben sich qualifiziert. Und 78 hat sie eine neue Chance bekommen, dann ist dann aber wieder gescheitert und hat demnach kein einziges Formel-1-Rennen, also wirklich in Rennen gefahren. Und Desire Wilson, das ist eine Südafrikanerin, die hat 1980 versucht, konnte sich aber auch nicht für den Grand Prix von Großbritannien qualifizieren. Im selben Jahr gelingt ihr an der gleichen Stelle ein Sieg in der britischen Formel 1 Meisterschaft, weshalb eine Tribüne in Brands Hatch nach ihr benannt worden ist. Und die letzte Frau, die versucht hat, sich für ein Formel 1 Grand Prix zu qualifizieren, ist Giovanna Amati im Jahr 1992. Scheiterte aber.
Ist jetzt schon über 30 Jahre also her. Wow.
Und es gibt jetzt Frauen, die zumindest als Testfahrerin irgendwie mit dabei sind. Und aktuell ist das, glaube ich, Jamie Chadwick. Das ist eine dreifache Siegerin der W-Serie und eben eine Entwicklungsfahrerin für den Rennstall Williams.
ja, überall, wo die irgendwie mitfahren und was irgendwie so unter, den da unterstützt, ist natürlich gut. Aber da merkt man halt, dass das wirklich, ein, also nicht mal Männer dominiert, sondern ausschließlich Männer. Ja. Ausschließlich Männer. Und da ist, glaube ich, ist das dann auch besonders schwierig irgendwie. Denn meistens, also da, wo halt, wenn das halt so ein sehr aufgeladener Haufen Männer da ist, dann ist das ja umso schwieriger, dann irgendwie mit sowas zu kommen wie einer abweichenden Sexualität oder Identität.
Und wie krass muss das dann gewesen sein? Also Hut ab vor Maria Teresa de Filippis und Lella Lombardi, die da einfach halt auch, die sich mal zumindest über eine Zeit behaupten konnten.
Ja, das stimmt.
Heftig.
Ja.
Und das waren ja noch ganz andere Zeiten. Hm. Und noch ein winziger Exkurs zu Frauen in der Formel 1. Es gibt eine Formel 1 Academy und die soll eben sozusagen Frauen fördern oder denen zumindest eine Chance geben. Aber so ExpertInnen sagen, dass das trotzdem noch ein recht langer Weg sein könnte, weil die müssen sich ja erst da hochkämpfen. Ne? Also man fährt ja nicht einfach sofort Formel 1, sondern man muss ja in verschiedenen Kategorien oder so. Man muss sich ja so hochfahren, sozusagen. Mhm. Ne?
Ja, ja, ja.
Und deswegen schätzen die, dass das vielleicht noch 5 bis 10 Jahre dauern könnte, bis Frauen vielleicht Normalität in der Formel 1 sind. Krass, oder?
Ja, es ist voll krass. Ich glaube, abschließend trotzdem würde ich sagen, ist ein sehr gutes Zeichen und ich bin sehr gespannt, was jetzt so in den nächsten Monaten und sicherlich eher realistischerweise Jahre passieren wird. Fußball ist ja auch immer noch so eine Sache. Werden wir sicherlich nicht die letzte Folge drüber gemacht haben, über Queer sein im Profisport.
Mhm. Ich auf jeden Fall auch. Also war für mich so, waren die News der Woche so mega casual und irgendwie total sweet. Also es besser hätte es, glaube ich, nicht sein können. Das war so wirklich so ganz nebenbei irgendwie mal gedroppt. Und auch wenn Dietmar Bartsch sich über den Zeitpunkt aufgeregt hat, völlig bekloppt bei X. So, wie kann man das machen am Finale der EM und Finale von Wimbledon? So, hä, soll man dich jetzt
wen Erlaubnis
fragen, Herr Bartsch? Ey. Ja, er hat es ja auch wieder zurückgenommen und gesagt, okay, war Bullshit. Irgendwie dumm.
Ja. Ja. Können wir mal bitte aufhören, an diesen Daten über das auch über so Leid der Welt zu sprechen, wenn jetzt hier gerade im Hintergrund Wimbledon läuft.
Ja, wirklich.
Also was für ein Bullshit. Ich möchte nochmal an der Stelle sagen, also mir sind ein, zwei Sachen bewusst, die so vor allem so politische Aussagen, die ich von Ralf Schumacher auch nicht so cool finde, nochmal kurz am Rande erwähnt, aber das tut nichts zur Sache, zu dem, dass er jetzt zu sich selbst steht und das ist schon begrüßenswert, egal.
Genau. Es geht jetzt hier auch nicht um seine politische Ausrichtung oder was, es geht einfach um die Tatsache, dass wir ihn sozusagen als öffentliches Mitglied nun in der Community begrüßen dürfen. Und so wie er es gemacht hat, war es absolut richtig und schön. Und man kann da nur Glückwunsch sagen.
Also Ralf, alles Gute und hab
dir
möglicherweise und hab möglicherweise viel Spaß auf den kommenden Prides.
Ob die da teilnehmen? Ich weiß
Könnte schon sein.
Meinst du?
Also ausschließen würde ich das nicht.
Ich weiß nicht mal, wo Ralf Schumacher eigentlich wohnt.
Ach, mal Mallorca würde ich sagen, mal mal irgend vielleicht tatsächlich noch NRW.
Bei Carmen Geis irgendwo, Gästehaus.
Und du weißt ja, Los Angeles, überall
Miami.
Auf der Welt. Ja. Ja.
Who Jet knows?
Jet Set.
Wow, wow, wow. Das ist doch der richtige Mensch. Das, also, Julia Köhn.
Ja.
I see what you did here. Alles klar, mit diesem Ohrwurm von Carmen Geis entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge hinaus.
Macht's gut und bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter akustischqueer@gmail.com.